Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Am Mittwoch hat man in London vor ausverkauftem Stadion mit einer fantastischen Show die Sportler aus der ganzen Welt begrüßt. Anlass die 14. Paralympischen Spiele. Die Queen war natürlich da, eine ganze Menge andere Royals auch. Und unser Bundespräsident Gauck gab sich natürlich auch die Ehre. Und ich bin ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen, auf die Kollegin Barbara Wesel, die in der zurzeit wohl spannendsten Stadt in Europa lebt und dort auch arbeitet. Gruß nach London, Frau Wesel. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Bärbel Schäfer. Guten Morgen. Das ist ganz klar. Ich verstehe den Neid total. Man muss das wirklich genießen, diesen Sommer hier, das Wetter nicht, aber den Rest des Sommers, diese unglaublichen Ereignisse hier in London im letzten Monat jetzt und eben derzeit noch die Paralympics, die sozusagen die Fortsetzung der Party mit neuen Mitteln waren, der Olympischen Party nämlich.
Das kann man wohl sagen. Und weil Sie gerade das Wetter ansprechen, da haben die Engländer natürlich auch genug Selbstironie. Das wurde ja sogar bei der Eröffnungsfeier noch mal dargestellt, ja, mit den Regenschirmen und die Nationen obendrauf.
Die Regenschirme der Nation mussten da natürlich eine Rolle spielen und man muss sie hin und wieder auch leider während dieser Paralympics ausfalten. Es ist nicht doll, ne? Es ist kühl und es pieselt immer mal ein bisschen, aber es ist auch nicht so katastrophisch.
Kein Mitleid bei Nieselregen, nein, jetzt Frau Wesel. Wir wollen einen Blick werfen auf die Paralympischen Spiele und es ist eigentlich so, als wäre die Stimmung ungebrochen im Vergleich zur Olympiade. Haben Sie auch den Eindruck?
Die Stimmung bei den Briten, die sich hier für diese Paralympics engagieren und wirklich über 2 Millionen Tickets sind hier verkauft worden, das hat es noch nie gegeben bei solchen Spielen. Das ist etwas völlig Neues, dass die Öffentlichkeit wirklich daran teilnimmt, dass das nicht etwas ist, was irgendwo in irgendeinem Stadium hinten unten stattfindet und man sagt, ja, ja, politisch korrekt, auch das müssen wir jetzt noch abziehen, sondern man hat wirklich versucht, die Partystimmung, die großen Ereignisse und die ganze Atmosphäre der Stadt zu erhalten. Nun muss man ehrlich sein, natürlich sind die ausländischen Besucher im Wesentlichen weg. Was man jetzt hier in London trifft, das sind dann vielleicht noch Freunde und Familien von Teilnehmern. Das sind natürlich Vertreter von Behindertenorganisationen und Gruppen aus ganz Europa und teilweise auch dem Rest der Welt. Ich habe vor 2 Tagen hier in der U-Bahn, wo ich einsteige, eine Gruppe von Italienern getroffen, mehrere in Rollstühlen. Die haben das Bahnhofspersonal ziemlich busy gehalten damit, dass sie natürlich jetzt alle in den Zug reingeschleppt werden mussten. Denn London ist nicht besonders barrierefrei, das muss man schon mal sagen. Aber die Stimmung ist noch da und vor allem die Briten selber, die jetzt hier sagen, wir haben vielleicht keine Tickets für Olympia gekriegt, aber wir nehmen die zweite Chance, wir gucken uns jetzt mal an, was es mit diesen Paralympics auf sich hat, sind ein unglaublich sportives Publikum. Die jubeln für ihre eigenen Leute, die jubeln aber auch für die anderen, wie die deutschen Teilnehmer sicher hinterher erzählen werden. Jeder, der in den Start geht, wird einfach mit einer Wand des Neues, mit einer Wand der Begeisterung begrüßt.
Also wir werden ja gleich noch mit Marianne Buggenhagen sprechen. Die hat das ja auch erlebt, dieses volle Stadion. Von daher sind wir gespannt, wie dann ihr Eindruck als Sportlerin ist. Aber woran liegt das, dass es den Briten offensichtlich gelungen ist, diese Begeisterung auf dem gleichen Niveau zu halten? Liegt das an der eigenen Sportbegeisterung der Briten?
Das liegt zum Teil in der Sportbegeisterung, das liegt aber auch daran, dass die britischen Medien hier wirklich, man muss es mal ganz deutlich und grob sagen, einen Hype entfaltet haben, wie ich es noch nie gesehen habe. Die Zeitungen sind täglich von oben bis unten voll, also wirklich 3, 4, 5 Seiten über die Paralympics. Es gibt Sonderausgaben und Beilagen und so weiter. Es gibt Fotos, es gibt Interviews und es gibt eben wirklich auch viele wirklich herzrührende Geschichten, wie zum Beispiel die der britischen Teilnehmerin, die während des Anschlags am 7. Juli 2005, dieses furchtbaren U-Bahn-Anschlages hier, schwer verletzt wurde. Beide Beine mussten damals amputiert werden. Sie war eigentlich fast sozusagen tot. Sie hat es knapp überlebt. Martine Wright heißt sie. Und sie hat hier so eine Art Wiederauferstehung erlebt als Teilnehmerin des britischen Sitzvolleyballteams. Das begeistert die Nation. Da sagen die Leute so viel Kampfgeist, so viel Lebenskraft und inzwischen auch wieder Lebensfreude. Das muss gefeiert werden.
Also das sind
Geschichten wie diese.
Vorbilder dann aus. Das sind natürlich dann auch Vorbilder. Sie haben es gerade gesagt, die Presse begleitet das natürlich. Gibt es neue sportliche Helden schon?
Ja, also sie ist zum Beispiel eine von denen. Dann gibt es die kleinwüchsige Schwimmerin Ellie Simmons, die hier mehrere Goldmedaillen schon gewonnen hat und gerade eine Amerikanerin sozusagen aus dem Pool geschlagen, die hier wirklich auf allen Bildern, die auch auf Plakaten, Werbeplakaten und so weiter hier zu sehen ist und die im Grunde auch als eine Art Heldin des Sportes hier, der Kraft, die man braucht und die man eben auch Ziele erreichen kann, wenn man quasi mit einer Behinderung wie sie zum Beispiel auf die Welt kommt. Mhm. Aber es sind auch zum Beispiel die früheren Veteranen, also Soldaten, die im Irak und in Afghanistan schwer verletzt wurden und die sozusagen verschiedene Amputationen hatten. Da gibt es Schwimmer, da gibt es Reiter, die hier ganz besonders gefeiert werden. Da werden die Geschichten dieser Leute nochmal erzählt und da kann tatsächlich das ganze Land mit sozusagen Sympathie empfinden und sich mit ihnen freuen.
Frau Wesel, bei der Abschiedsfeier der Olympiade haben wir alle gerätselt, wer wird auftreten? Ganz kurz zum Schluss, denn England hat ja ein enormes kreatives Potenzial. Das haben wir bisher bei allen Zeremonien hier gesehen, rund um die Paralympics und auch um die Olympiade. Wer wird denn kommen zur Abschiedsfeier bei den Paralympics? Wissen Sie schon was?
Na, ein bisschen weiß man schon. Coldplay wird spielen, unter anderem Viva La Vida. Das passt natürlich ganz hervorragend hier zu dieser Show, zu diesen Paralympics. Rihanna wird singen, also sozusagen der Star der Stars im Moment hier in der britischen Popszene. Und dann gibt es noch ein Para-Orchestra. Es ist extra ein Orchester gegründet worden aus behinderten Musikern, die, so heißt es hier, eben auch eine tolle Show geben werden. Also man kann auch nochmal sich freuen auf eine großartige Abschiedsveranstaltung. Da lassen sich die Briten und die Londoner insbesondere nicht lumpen.
Und dann fehlt Dirty Harry auch gar nicht so.
Überhaupt irgendwie so nicht, nee.
Barbara Wesel, Gruß nach London und unser Neid ist begleitet einfach von einer großen Freude, weil die Spiele machen so viel Spaß. Danke für Ihre Berichterstattung.
Gerne.
Und Ihnen noch einen
tschüss.
Schönen Tag. Ja? Tschüss.
Danke, bye bye, tschüss.
Ja, die Paralympics sind unser Thema in der ersten Stunde heute an diesem Sonntag. Ich möchte jetzt von meinem nächsten Gesprächspartner, meiner nächsten Gesprächspartnerin wissen, wie fühlt man sich kurz vor der Verleihung einer paralympischen Silbermedaille? Wie hoch ist der Herzschlag, wenn man als Leichtathletin, die schon alles gewonnen hat, was es im Behindertensport zu gewinnen gibt, in London in diese voll besetzten Stadien kommt und so gefeiert wird? Guten Morgen, Marianne Bogenhagen.
Guten Morgen.
Ja, und sitzen Sie schon auf heißen Kohlen?
Nein, die Kohlen sind abgeglüht.
Aber gleich geht's doch zur Siegerehrung. Wir wollen alle gratulieren hier von HR3.
Oh, das ist schön, das finde ich gut. Da habe ich einen Fan-Clan da oben.
Ja.
Finde ich gut, ich freue mich drauf.
Wie wird das denn jetzt ablaufen?
Naja, wir ziehen uns noch schnell um und dann fahren wir mit dem Bus rein.
Aha.
Und wir müssen schon fast eine Stunde vorher da sein im Cold Room, dass auch dort ist einer. Na, und dann werden wir zur Siegerehrung um 10 Uhr und noch was eingeführt, ja.
Aufregend.
Und schon mal wie ein Wettkampf, ne?
Ja, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich war ja noch nicht in der Situation, aber ich kann mir vorstellen, dass selbst Sie als alter Paralympic-Hase und als so eine Medaillen-Ikone da noch aufgeregt sind.
Doch, ich bin immer wieder aufgeregt, weil gerade das Kugelstoßen nicht unbedingt mein Ding ist, weil das Diskuswerfen ist ja rausgeflogen dieses Jahr.
Ja.
Und ich musste mich speziell auf Kugel vorbereiten und wirklich im Training mal hoch, mal tief. Es war kein gutes Jahr. Dann Verletzungen gehabt und ich freue mich umso mehr. Ich habe gesagt, ich kämpfe um eine Medaille, habe natürlich an Bronze gedacht.
Und jetzt ist es?
Silber
geworden. Wir freuen uns wirklich mit Ihnen. Es sind die 6. Paralympischen Spiele, an denen Sie teilnehmen. Eine wahnsinnige Entwicklung haben diese Spiele in all den Jahren durchgemacht. Was ist denn für Sie das Signifikanteste?
Na, erstmal die Medienpräsenz ist klar. Ich kann mich erinnern, in Barcelona hat sich kein Mensch dafür interessiert. Und jetzt bringen fast alle was. Leider ist es so, dass zwischen den Paralympics sich wieder kein Mensch für uns interessiert.
Ist das tatsächlich noch so? Ja, das muss man nochmal sagen. Bei den Spielen ist die Aufmerksamkeit da und danach flacht es ab. Was ist dann der Nachteil, wenn die Medienaufmerksamkeit wegfällt?
Naja, bei mir ist es nicht ganz so schlimm, aber es geht schon los, dass die Sponsoren natürlich auch immer präsent sein müssen und die können nur präsent sein durch die Sportler. Das ist das eine. Und na, es ist schon schön, wenn man auch weiter begleitet wird. Ich meine, wenn man zur Weltmeisterschaft fährt und die Medien nicht mal die Weiten und Zeiten wissen wollen, das finde ich schon ein bisschen traurig. Und ich meine, wir Sportler leben ja eigentlich von den Medien und wir leben auch von den Zuschauern. Und darum wäre es schon immer wichtig, dass wir das ganze Jahr durch begleitet werden.
Sie sind ja jemand, der sowieso immer wieder das Thema Gleichberechtigung im Behindertensport, im Alltag von Behinderten und Nichtbehinderten anspricht. Da nehmen Sie kein Blatt vor den Mund. Was würden Sie denn sagen, sind noch immer ganz große Defizite? Wo müssen wir alle noch ein bisschen aufmerksamer werden und vielleicht ein bisschen mehr an uns selbst auch arbeiten?
Na, meinen Sie jetzt nur im Sportbereich oder meinen Sie allgemein?
Nein, nicht nur.
Na, ich sage immer, ich möchte als Mensch gesehen werden und nicht als Behinderte.
Das passiert immer noch wieder im Alltag.
Das passiert immer wieder. Ich kriege immer einen dicken Hals, wenn man mich wie ein Kind behandelt. Ja, obwohl ich wirklich eine erwachsene Frau bin, eine alte erwachsene Frau bin. Und so, und das sollte einfach nicht sein. Und auch einfach die Leistungen gesehen werden. Dazu muss ich aber sagen, dass ich dieses Jahr diese Kommentatoren unwahrscheinlich gut finde. Die zerreißen nichts.
Sondern sie begleiten. Was meinen Sie mit zerreißen?
Es ist ja sehr oft so, dass dann so die Behinderung so vordergründig und er hat sein Bein verloren und trotz alledem, wissen Sie, wie ich meine? Mhm. Und auch wenn einer mal nicht ganz so gut ist dann, und trotzdem seine Bestleistung bringt, wird das hervorgehoben.
Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie als Sportlerin in London optimale Bedingungen vorfinden?
Ja, ich habe nur von London so gut wie noch gar nichts gesehen.
Ah, das kann doch nicht sein, weil Sie so erfolgreich sind. Sie sind halt in den Wettkämpfen zu lange drin.
Nee, ich hatte ja erst gestern einen Wettkampf und vorher wirklich konzentriere ich mich darauf. Ja. Und ich habe einen großen Nachteil. Wissen Sie, was ich nur kann? Drei Worte Englisch. Yes, sir, no, sir und I love you. Und damit komme ich hier nicht so sehr weit.
Ach, mit I love you kommt man sehr weit in London, Frau Bogenhagen. Aber was würden Sie sich denn gerne noch anschauen?
Eigentlich alles. Ich würde irgendwann mal eine Stadtrundfahrt machen und ich denke, das werde ich auch noch machen. Ich werde mir Partner suchen, die mich da ein bisschen mit begleiten. Und ja, ich möchte auch U-Bahn fahren. Ich werde heute noch mal ins Deutsche Haus gehen. Und ja, also das möchte ich auf alle Fälle sehen.
Und noch mal was zu den sportlichen Bedingungen. Wie finden Sie die vor?
Also die sportlichen Bedingungen sind ideal. Das mit den Bussen klappt, also man muss nicht lange warten. Das Stadion war natürlich, das war gestern ein Hammer.
Das war toll, oder? Gänsehaut.
Ja, ich habe wirklich, und wenn man unten steht, hat man das Gefühl, diese 80.000 sind alle meinetwegen gekommen. Das ist natürlich Quatsch, aber man hat dieses Gefühl, weil sie einen begleiten.
Das sagen alle Sportler diesmal tatsächlich, dass die Fans ganz außergewöhnlich sind. Und das ist schön, wenn sie das auch so erleben und sich dadurch die Leistung eben zu solch einen Medaillenrängen dann eben tatsächlich steigern lässt. Marianne Bogenhagen, wir sind gleich alle bei Ihnen, ja, und freuen uns wirklich von ganzem Herzen über die Silbermedaille. Genießen Sie jeden Augenblick und vor allen Dingen auch danach dann irgendwann die Stadtrundfahrt.
Das machen wir und ich möchte mich recht herzlich bedanken und ich werde es genießen.
Grüße, bye bye.
Ja, danke,
das
bye
heißt,
bye.
Tschüss, ne?
Ja, tschüss.
We love you, bye.
Ja, bye.
165 Nationen nehmen an den 14. Sommer Paralympics teil. 4.280 Athleten sind in London. Das ist ein absolut neuer Rekord. Das deutsche Team ist mit 150 Sportlern vertreten und wird organisiert im Deutschen Behindertensportverband. Das ist der deutsche Dachverband für Sport von Menschen mit Behinderung und Nationales Paralympisches Komitee für Deutschland. Da sind 620.000 Menschen mit Behinderung in 5.800 Sportvereinen insgesamt, die sich dort organisieren und Sport treiben und auf Medaillenjagd gehen. Ich bin jetzt verbunden mit Friedhelm Julius Beucher, der ist in London, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Die Eröffnung war am Mittwochabend. Die ganze Welt hat zugeschaut und der Organisationschef der Spiele, Sebastian Coe, hat gesagt, alles, wofür Sport steht, werden wir bei den Paralympics erfahren. Haben Sie denn schon was Neues erfahren?
Wir erfahren hier tagtäglich eine Begeisterung, die kaum beschreibbar ist. Im Straßenbild finden Sie kaum eine Ecke, wo nicht ein Plakat hängt oder auf einer großen Wand zu sehen ist, was auf die Paralympics hinweist. Sie erfahren volle Stadien, ein völliges Novum bei Paralympics. Man kann sagen, eine Weltstadt im Paralympics-Fieber.
Sind Sie denn zufrieden? Denn das war ja auch immer die Diskussion all die anderen Jahre bei den Paralympics, dass die Aufmerksamkeit, eben auch die mediale, auf den Olympischen Spielen liegt und bei den Paralympics ein bisschen nachlässt. Ist das in diesem Jahr auch anders?
Also wir haben geradezu Quantensprünge gemacht, was die mediale Aufmerksamkeit angeht. Das zeichnete sich im Vorfeld bereits ab. Über 200 deutsche Print- und Fotojournalisten, über 350 deutsche Fernseh- und Radioleute hier vor Ort in London. Zahlen, wovon man vor 10 Jahren noch geträumt hat. Das hat schon gezeigt, dass hier etwas abgehen wird, was auch für den Deutschen Behindertensportverband und nicht nur für die Menschen mit Behinderung, sondern auch für die Wahrnehmung in Deutschland was ganz Besonderes ist.
Was erwarten Sie sich denn dann von dieser Aufmerksamkeit, von der Wahrnehmung, wenn die Spiele vorbei sind, für den Alltag all der Behinderten, die dann in unserem Land leben und wieder in ihrem Alltag integriert werden? Was erwarten Sie sich?
Ich habe eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass es, um mit einem Wort des französischen Philosophen Jean Jaurès zu sprechen, gelingt, die Flamme am Lodern zu halten. Denn das haben wir oftmals in den letzten Jahrzehnten erfahren müssen, dass nach den Paralympics wir in ein mediales Loch fallen und was wieder langsam hochgeklettert werden muss, um wieder die Tops zu erreichen zu den nächsten Paralympics. Das denke ich aber auch, wird mit Hilfe der vielen Zuhörer und Zuschauer und Leser vielleicht viel leichter gelingen. Und das will ich mitnehmen natürlich in die aktuelle Inklusionsdebatte, die Deutschland beherrscht, was die gesellschaftliche Veränderung für das Leben von Menschen mit Behinderung angeht.
620.000 Menschen mit Behinderung sind in Deutschland in circa 5.800 Vereinen aktiv. Ich glaube, fast alle kennen den Sportler aus Südafrika, Oscar Pistorius, mit seinen Carbon-Prothesen. Braucht der Sport, brauchen die Paralympics eben auch solche Namen, solche Stars? Denn er ist ja bei den Olympischen Spielen gestartet und startet jetzt eben auch bei den Paralympics. Ist das wichtig?
Jeder Sport braucht Gesichter und jeder Sport braucht Geschichten. Oscar Pistorius hat nicht nur das Gesicht, sondern auch die Geschichte dieser Einmaligkeit, was ein Läufer mit Prothesen angeht. Dabei wird vergessen, dass in Sydney bereits eine amerikanische sehbehinderte Läuferin startete und danach auch eine Schwimmerin mit einem verkürzten Bein. Aber das ist Geschichte. Fakt ist, dass Oscar Pistorius die Menschen bewegt, trennt sie in Gruppen, die sagen, das geht nicht und andere Sachen, selbstverständlich geht das, aber er drückt diesen Spielen und diesen Paralympics mit einen Stempel auf, den auch viele Athleten von uns mitbringen. Ich sage, wir haben Vanessa Loh, die blonde Sprinterin und Weitspringerin aus Leverkusen. Wir haben den Markus Rehm, den Heinrich Popov, um jetzt nur 3 Sportlerinnen und Sportler mit Amputationen, sprich die mit Prothesen laufen müssen, zu nennen. Das ist ein Ergebnis, das auch zu Ihnen geguckt wird, von dieser Hype, die um Oscar Pistorius entstanden ist. Und deshalb tut das einfach der Sache gut und ist nicht zu negieren.
Und was können wir als Menschen mit Nichtbehinderung dann eben genau davon lernen und auch mitnehmen in unseren Alltag, wenn wir die Erfolge der Sportler bei den Paralympics jetzt erleben?
Indem wir zunächst nicht auf die Behinderung gucken, sondern auf die sportliche Leistung. Nicht über die Behinderung sprechen und nicht über die Art sprechen, was den Menschen behindert, sondern was er zu leisten, zu vermögen ist, mit einer körperlichen Einschränkung.
Sagt Friedhelm Julius Beucher. Sie sind Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes und das seit Juni 2009. Gruß nach London und genießen Sie mit uns allen zusammen weiterhin die Spiele und Gruß an die Sportler von allen HR3-Hörern.
Herzliche Grüße zurück an HR3. Danke für dieses Gespräch.
Für Nichtbehinderte sind die Paralympics eine Chance, ganz neue, hochspannende Sportarten zu entdecken. Dazu haben wir jetzt die Chance. Reno Tiede ist 21 Jahre alt von der SSG, sehgeschädigten Sportgemeinschaft Blister Marburg. Die Goalballer aus Marburg sind deutsche Meister, deutscher Jugendmeister und dort, das wussten viele von uns wahrscheinlich nicht, befindet sich auch der paralympische Trainingsstützpunkt für die deutschen Goalballer. Guten Morgen, Reno Tiede.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ja, wir wollen ein bisschen einen Sport vorstellen, den es bei den Olympischen Olympischen Spielen nicht gibt, aber bei den Paralympics. Goalball. Sie sind Goalballer, sagt man das so? Oder Goalballer?
Genau, Goalballer, genau.
So, für alle, die das jetzt nicht kennen, was ist denn das?
Ja, es ist eine Sportart spezifisch für Blinde und Sehbehinderte. Man spielt auf dem Volleyball-großen Feld, 3 gegen 3. Und man spielt, ja, also das Volleyballfeld sind 18 mal 9 Meter.
Ja.
Und man hat auf diesem 9 Meter breiten Feld auch ein 9 Meter breites Tor. Und vor diesem Tor hocken, sage ich mal, drei Feldspieler.
Was heißt hocken? In einer Hockstellung oder eher?
Hockstellung, das ist diese Ausgangsposition in dieser abwartenden Position, um den Ball abzuwehren, weil man natürlich mit 3 Leuten nur bedingt ein 9 Meter breites Tor abwehren kann. Da braucht man dann schon die ganze Körperlänge. Man legt sich quasi oder man schmeißt sich vielmehr auf den Boden, wie ich sage jetzt mal ein Keeper im Fußball, der jetzt, sage ich mal, unten ins Eck springt, um wirklich die ganze Körperlänge auszunutzen.
Muss man allerdings aufpassen, dass man sich nicht auf einen Kollegen wirft.
Das ist richtig. Kommt ab und zu vor, ist auch schmerzhaft, aber mit viel Training, und das ist dann nachher auch eine Gefühlssache. Man weiß einfach, wo der andere ist und was der andere denkt und tut, und dann passiert das auch nicht mehr.
9 Meter breites Tor, Volleyball großes Feld, jeweils 3 Spieler, und der Ball, ist der anders als zum Beispiel beim Volleyball oder beim Fußball?
Genau, der ist eigentlich, den kann man gar nicht mit irgendwas anderem vergleichen. Er sieht ähnlich aus wie ein Basketball, hat also diese gleiche Struktur. Er ist allerdings aus Hartgummi und von innen hohl. Ja? Und in dem Ball sind 3 Glocken, sodass man ihn akustisch wahrnehmen kann, weil ein Spieler, egal ob er noch einen Sehrest hat oder nicht, hat eine abgedunkelte Brille, sodass man gar nichts sehen kann für die Chancengleichheit.
Ach so, okay, genau. Die jetzt noch ein bisschen sehen, die jetzt nicht völlig das Augenlicht verloren haben, die müssen alle Spieler müssen immer eine Augenbinde tragen.
Genau, richtig.
Wie bei so einer Fernsehsendung, wo es so Wetten gibt, immer eine Brille auf.
Zum Beispiel, genau.
Okay.
Genau, und der Ball ist auch, also ist sehr hart und wiegt über 1 Kilogramm. Dann versucht man mit dem Ball halt aus seiner eigenen Hälfte das gegnerische Tor zu treffen.
Jetzt telefonieren wir ja beide miteinander, während Sie zu Hause sind und nicht in London. Warum denn nicht?
Ja.
Denn der Goalball wird ja, ich glaube, in über 100 Ländern gespielt. Über 160 Nationen nehmen an den Paralympics teil. Aber das deutsche Goalball-Team ist leider zu Hause.
Ja, leider. Wir hatten es selbst in der Hand letztes Jahr in Dänemark bei der Europameisterschaft, haben eigentlich nur gegen den späteren Europameister Finnland verloren.
Und aber, dann, das klingt nach einem Aber.
Ja, genau, das kommt jetzt. Das war nämlich das Viertelfinale gegen die Türkei. Wir hätten gewinnen müssen, ja, die Türkei, deren Spielweise, die sehr defensiv spielen und sehr zurückhaltend. Das Spiel liegt uns nicht, und wir haben dementsprechend auch dann die Nerven nicht im Griff
gekriegt.
Ja, wie ist das?
Ihr seid doch sonst so gut.
Ja, wie es dann ist im Sport, ne? Dann verliert man so ein Spiel.
Aber dafür können wir beide heute miteinander telefonieren.
Ja,
das,
richtig, genau.
Das ist natürlich kein Trost. Aber jetzt ist es ja so, ich war noch nie auf einem Goalball-Turnier. Ich habe mir das aber nochmal angeschaut. Das ist ja irgendwie von der Atmosphäre anders jetzt als im Fußballstadion. Die sind im Publikum nämlich alle ganz, ganz still. Warum?
Weil der Spieler ja quasi auf sein Augenlicht verzichtet während des Spiels und ja nur den Ball hört. Und selbst das ist noch relativ zu betrachten, weil, ich sag mal, im National kommen die Bälle zwischen 70 und, ja, so ein guter Wurf auch mal 90 bis an die 100 km/h. Da klingelt nichts mehr. Also die Glocken werden in den Ball so reingepresst, dass die Glocken, die könnte man dann auch rauslassen, weil der einfach so schnell ist und man hat weniger als 1 Sekunde Reaktionszeit. Also wenn mein Gegner den Ball abwirft, bis er bei mir auf meinem Körper, sagen wir im Idealfall auf meinem Körper, trifft und nicht ins Tor, ist weniger als 1 Sekunde. Und da braucht man natürlich absolute Konzentration. Und da sind natürlich Nebengeräusche.
Fangesänge zum Beispiel würden da völlig stören, ja?
Genau, das ginge gar nicht.
Okay.
Ja, leider.
Ja. Aber wenn dann Tor fällt, dann wird das ja angezeigt. Dann kann man natürlich jubeln als Fan ihrer Mannschaft.
Ja, richtig, genau.
Was für eine Sehbehinderung haben Sie denn?
Also ich habe Makuladystrophie. Das ist, dass der schärfste Sehnerv quasi ausgefallen ist.
An beiden Augen?
Genau, ja, genau.
Und seit wann?
Also angeboren ist es, aber ausgebrochen erst seitdem ich 8 Jahre bin und ist dann zunehmend schlechter geworden, sodass ich jetzt nur noch 2% sehen kann.
Und für jemanden, der uns jetzt zuhört und sagt, ich würde gerne mal zu so einem Turnier gehen und da mitmachen, geht das nur, wenn man dann sehbehindert ist, oder könnte ich als Nicht-Sehbehinderte auch bei Ihnen dann mitspielen?
Das ist auch möglich.
Gibt es auch Kollegen im Team?
Das ist möglich, allerdings auch nur auf internationalen Freundschaftsturnieren oder auf nationalen Turnieren, auch unter anderem auch der Meisterschaft. Aber wenn zum Beispiel die Paralympics, da ist die Grenze 10% Sehkraft. Also wenn ich 11% sehe, dann kann ich nicht mehr teilnehmen.
Okay, also ich bedanke mich für das Gespräch, Reno Tiede. Und wir sind dann bei den nächsten Weltmeisterschaften dann dabei und bei den nächsten Paralympics sowieso. Bin
das
ich ganz sicher.
Prima.
Sie trainieren einfach in der Zwischenzeit schön weiter.
Genau, das machen wir auf jeden Fall.
Goalball, ja, wer sich dafür interessiert, einfach mal ins Netz gehen und sich das anschauen. Ganz spannender Sport. Danke, tschüss.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.